wir hatten uns in der vergangenen Woche noch mit einigen Texten aus der hebräischen Bibel, aus dem Alten Testament, namentlich mit dem Buch der Sprüche auseinandergesetzt, von dem uns die Religionshistoriker sagen, dass es sehr wesentlich auch von altorientalischen Weisheitsschriften beeinflusst ist. Und ich hatte Ihnen dann am Ende der Vorlesung angekündigt, dass wir jetzt weiter vorgehen im historischen Zeitpfeil. Und zwar so, dass wir historische Epochen erreichen, die archäologisch und auch historisch besser belegt sind. Und werden uns haben heute mit dem Zeitalter des Hellenismus, über das ich schon einiges angedeutet habe, beschäftigt habe. Vorweg lassen Sie mich sagen, dass die Vorlesung heute etwas kürzer ausfallen wird, da ich nachher noch nach Dresden zum Deutschen Evangelischen Kirchentag fahren muss, wo es auch wieder viele interreligiöse Gespräche und Diskussionen und sowas geben wird. Nun, also das Thema Hellenismus könnte in gewisser Weise auch für unsere heutige Situation nicht aktueller sein, denn das war ein Zeitalter, das in jeder Hinsicht interkulturell, multikulturell und wenn Sie so wollen, sogar hybride, wenn nicht gar auf seine Zeit bezogen, postmodern gewesen ist. Das heißt, wir haben es mit einem Zeitalter zu tun, in dem verschiedene Kulturen einander überlagern und sich miteinander vermischen, was keineswegs immer konfliktfrei vor sich gegangen ist. Um es noch einmal in Stichworten zu sagen. Der aus Mazedonien kommende König Alexander der Große erobert mit griechischen Heeren und mit Vasallenheeren im Ende des 4. Jahrhunderts nicht nur das ganze Persische Reich und Ägypten, Teile Nordafrikas, bis an die Grenze Afghanistans, sondern auch jenes Gebiet, das die Römer später als Judäa bezeichnen würden, als das Land Israel. Alexander der Große, eine Figur, die die Romanschriftsteller immer ungeheuer beschäftigt hat, ist nicht sehr alt geworden. Er ist geboren im Jahr 356 vor der Zeitrechnung und ist gerade mal 32 Jahre alt geworden. Also ein jugendlicher, göttlicher König, so wurde er angesehen, also der für die damals halbe bekannte Welt erobert hat. Er selbst hat dann auf seinen Siegeszügen unter anderem, und zwar weniger aus sexuellem Begehren als aus dynastischen Gründen, schon auch eine persische Königstochter geheiratet und ließ sich an verschiedenen Städten auch als Verkörperung der jeweils dort verkörperten Götter verehren. Ansonsten aber, und das war damals in der Antike so üblich, hat er seine Generäle und die kampferprobten Soldaten, die sogenannten Veteranen, dann in den besiedelten Gebieten niedergelassen, mit der Folge, dass die ihre mitgebrachte griechisch-hellenische Kultur dort verbreitet haben und ihr zum Ausdruck verholfen haben. Das hatte dann zur Folge, dass nun also jene Mischkultur entsteht, die dann als hellenistisch gilt und die vergleichsweise lange gedauert hat, nämlich sicher 600 bis 700 Jahre bis weit in die Zeit des Römischen Reiches, in dessen Osthälfte ja später bis zu seinem Untergang im 4. Jahrhundert nach der christlichen Zeitrechnung, eigentlich hat es noch viel länger gedauert, griechisch gesprochen wurde. Das zum Hintergrund. Und jetzt, was hat das mit Pädagogik zu tun? Die klassische griechische Kultur legte großen Wert auf das, was wir als Erziehung und Bildung bezeichnen. Und auch noch unser Ausdruck Pädagogik kommt aus dem Griechischen. Das ist ein Ausdruck, der zwei Wortwurzeln hat. Agogik heißt so viel wie führen. Agogä, die Führung. Und Paes heißt so viel wie das Kind oder der Knabe. Und in Athen im 5. und 4. Jahrhundert vor der Zeitrechnung waren also die Pädagogen, die Paidagogoi, die Kindsführer, ein eher niedrig stehender sozialer Stand. Das waren nämlich in aller Regel die Haussklaven, die die Jungen in die Stadt zur Schule gebracht haben, wo sie lesen und schreiben gelernt haben. Lesen und schreiben war jedenfalls im antiken Griechenland ein Privileg, das im Wesentlichen, nicht ausschließlich, Jungen und Männern vorbehalten geblieben und vornehmlich denen, die frei geboren worden sind. So etwas wie ein organisiertes staatliches oder städtisches Schulwesen hat es natürlich nicht gegeben. Wenn man sich jetzt fragt, was die in diesen Schulen alles gelernt haben, wir sind jetzt bei den Griechen, wir sind nicht bei den Juden. Dann wird man sagen, das war natürlich in erster Linie Lesen und Schreiben. Aber dann gab es mindestens zwei kanonische Bücher, die der gebildete griechische Mann kennen musste. Und das waren diese Epen, von denen Sie vielleicht was gehört haben oder schon mal eine Verfilmung gesehen haben oder die Sie vielleicht sogar zum Teil selbst gelesen haben, nämlich die Ilias und die Odyssee. Also die Geschichte des Kampfes um Troja, beziehungsweise die Irrfahrten des Odysseus. Ansonsten gab es noch vieles andere, Gedichte, Liebeslyrik etc. etc. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Allerdings, und das trifft jetzt unser Problem schon etwas eher, war es bei den alten Griechen nicht nur gewünscht, dass man also literarisch bewandert gewesen ist, sondern dass man auch körperlich, leiblich gebildet war. Der Ausdruck dafür lautete kalokagathia, setzt sich nun wieder aus zwei Worten zusammen. Kalos heißt schön, agathia heißt gut. Also im alten Griechenland war es ein Ideal, dass Seele und Körper, Geist und Leib gleichermaßen gebildet sein sollten, weswegen die alten Griechen vermutlich auch, soweit wir das überblicken können, kulturhistorisch die ersten und die einzigen waren, die sowas wie, soll man sagen, durchdachten Sport betrieben haben. Also Wagenrennen, Wettrennen in der Arena, Faust- und Ringkämpfe, die nach unseren Begriffen vergleichsweise grausam verlaufen sind, Diskuswerfen, Speerwerfen und anderes. Das alles gipfelte im alten Griechenland in den Olympischen Spielen. Die Olympischen Spiele, die kennen wir dadurch, dass sie alle 4 Jahre stattfinden. Aber ich will nur daran erinnern, die Olympischen Spiele, so wie wir sie heute kennen, sind 1894 von einem sportbegeisterten Franzosen, dem Baron de Coubertin, neu erfunden worden. Es geht aber zurück auf eine griechische Tradition. Und diese olympischen und auch andere Spiele hatten immer einen sportlichen, aber auch eine sportliche, aber auch eine kultische Bedeutung. Das war immer auch ein Tribut an die Götter. Was die Sache weiter komplizierte, war, dass dieser Kult des schönen Leibes, wie das heute auch so ist, natürlich von erotischen und sexuellen Bezügen nicht frei gewesen ist. Die alten Griechen waren vermutlich die ersten, die dann von ihren Athleten gefordert haben, dass sie entweder ganz nackt oder nur mit einem Schamtuch bekleidet ihre Übungen vollzogen haben. Und das ist nochmal Hintergrund Odenwaldschule und so weiter ein interessantes kulturgeschichtliches Problem. Im Griechenland war Knabenliebe, Päderastie, das war absolut üblich. Das war also nicht die Perversion oder was Anormales oder Pathologisches. Das war üblich, nicht mit Kindern, aber doch Ältere mit jungen Männern. So dass also auch diese Form der Ausübung von Sport natürlich irgendwas mit Scham, Schamlosigkeit und sexueller Lust zu tun hatte. Dann gehörte zur griechischen Kultur drittens hinzu die Kunst des Theaters, die Komödien und die Tragödien. Und diese drei Elemente, wenn Sie so wollen, die griechischen Epen, Ilias und Odyssee, diese eigentümliche Form des Sports und die Theaterkunst, das waren so kulturelle Pfeiler, die nun diese in den orientalischen Ländern niedergelassenen und angesiedelten ehemaligen griechischen Soldaten und ihre Nachkommen dort eingepflanzt haben. Jetzt ist es interessant festzustellen, dass diese Form, wenn Sie so wollen, der Bildung und der Kultur keineswegs schon bei den Griechen unumstritten gewesen ist. Das Ganze hieß dann so viel, da sind wir wieder bei dem Wort Pädagogik, Paideia, Erziehung, gibt es ein wichtiges Buch eines Altphilologen drüber, das heißt so Werner Jäger, Paideia, und schon ein bedeutender Philosoph wie Platon hat das in mehreren Hinsichten durchaus kritisiert. Vor allem die Lektüre dieser griechischen Epen, der Ilias und der Odyssee, von denen Platon selbst sagt, dass das Bücher sind, die er sehr geliebt hat, die er aber in seiner Erziehungsutopie im Buch Politeia, der Staat, aus den Städten zu verbannen vorschlägt, wie er auch vorschlägt, die Dichter zu verbannen, weil er der Meinung war, dass diese Geschichten einfach ganz und gar unmoralisch und, wenn Sie so wollen, unpädagogisch sind. Warum? Weil in der Ilias und der Odyssee Götter vorkommen, die lügen, betrügen, die ehebrecherisch sind, die sich vor Leidenschaften verzehren, sich von den Menschen eigentlich nur dadurch unterscheiden, dass sie unsterblich sind und auch verletzlich psychisch sehr wohl. Aber Platon war eben der Meinung, Sinn der Erziehung muss es sein, auf das wahre, Gute und Schöne zu streben. Und das ist natürlich Gott. Und wie kann man sich ein Göttliches vorstellen, das lügnerisch, ehebrecherisch und betrügerisch ist? Also schon Platon polemisiert gegen diese Form der kulturellen Tradition und er propagiert das, was er war ja mal der aus der Stadt Athen kam, in der anderen großen Stadt im damaligen Griechenland kennengelernt hat, in Sparta, das war eine männliche Kriegerkultur, wo schon die jungen Männer dazu angehalten wurden, vor allem das Kämpfen und Sterben fürs Vaterland zu lernen. So, und jetzt Thema Mischkultur, Integration, Assimilation, Hybridität. Also diese ganzen kulturellen Bestandteile, die werden jetzt von der afghanischen Grenze bis zum Land Israel in unterschiedlichen Städten, wo dann jetzt im Land Israel auch nicht mehr nur Juden wohnen, sondern es zunehmend auch Griechen und andere, eingepflanzt. Und das hat natürlich seine Attraktivität auch auf einen Teil der dort lebenden jüdischen Bevölkerung nicht übergangen. Der jüdische Staat selbst war damals immer noch ein Protektorat, zunächst der Perser, dann unterschiedliche Könige, die aus Griechenland gekommen sind, die sogenannten Diadochen, das waren die Generäle Alexanders des Großen. Der eine hieß Ptolemaios und der hat als ein Mann, der aus Griechenland kam, die alte ägyptische Kultur übernommen und sich zum Pharao krönen lassen. Und daher kennt man dann später zur Zeit Caesars die berühmte Kleopatra. Das war Ägypten. In Syrien war es ein anderer General, der hieß Seleukos. Der gründete dann auch da das griechische Herrscherhaus der Seleukiden. Und dann gab es noch verschiedene kleinere Königreiche und in Mazedonien also auch. Und wie man sich so denken kann, ist es dann sehr bald zu heftigen territorialen Konflikten zwischen diesen neu entstandenen Diadochenreichen gekommen. Und in diesem Zusammenhang entsteht dann vielleicht zum ersten Mal das, was wir heute als eine religiöse, vielleicht fundamentalistische Rebellion gegen eine bestimmte moderne, in Anführungszeichen, Kultur ansehen würden. Und damit sind wir jetzt bei der Geschichte der Makkabäer. Ich werde Ihnen jetzt zwei, drei Passagen aus den Makkabäerbüchern vortragen, die Sie in den katholischen Bibeln finden, in den protestantischen und in den jüdischen nicht. Und zwar deswegen nicht, weil diese Makkabäerbücher einzig und alleine in griechischer Sprache, nicht in hebräischer Sprache vorliegen und jedenfalls nicht zum jüdischen Kanon gehören. Und diese Makkabäerbücher sind mehr oder weniger gut belegte historische Berichte über eine endlose Anzahl von Kriegen zwischen jüdischen Gruppen aus dem Land Israel und vor allem dem Königshaus der griechischen Syrer, der syrischen Griechen, der Seleukiden. Tatsächlich aber, und das hat dann die Forschung erst in den letzten 70, 80 Jahren herausgefunden, und deswegen bringe ich das jetzt auch hier in dieser Vorlesung, ging es vor allem um einen Bürgerkrieg innerhalb der jüdischen Bevölkerung mit Unterstützung der Griechen. Ein Bürgerkrieg darum, wie sehr man sich der griechischen Kultur anschließen sollte. Wir sind jetzt im 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Und im ersten Buch der Makkabäer, Kapitel 1, Vers 10 bis 15, lesen Sie nun Folgendes über einen griechisch-syrischen König, Antiochos IV., von dem es heißt, dass er die ganze jüdische Religion ausrotten wollte. Also, 10. Und aus ihnen ging ein Gottloser aus dieser Dynastie, ein gottloser Spross hervor, Antiochos Epiphanes, der Sohn des Königs Antiochos. Er war als Geisel in Rom gewesen und wurde König im 137. Jahre der griechischen Herrschaft. Und nun, Vers 11, jetzt kommen die wesentlichen Passagen. In jenen Tagen gingen aus Israel nichtswürdige Menschen hervor. Die überredeten viele, indem sie sprachen. Lasst uns doch mit den Völkern, die rings um uns her sind, uns verbrüdern. Denn seit wir uns von ihnen abgesondert haben, hat uns viel Unglück betroffen. Solche Rede gefiel ihnen wohl, und etliche aus dem Volk erklärten sich bereit, zum König zu gehen, diesem syrischen König. Der gab ihnen Vollmacht, die Sitten der Heiden einzuführen. So erbauten wir denn in Jerusalem ein Gymnasium nach dem Brauche der Heiden, stellten sich die Vorhaut wieder her und wurden so abtrünnig von dem Heiligen Bund, verbanden sich vielmehr mit den Heiden und verkauften sich dazu, Böses zu tun. Also wenn ich Ihnen eine ganz oberflächliche Parallele geben darf, also das ist ungefähr eine Geschichte so, wie wenn sich jetzt heute in Herat, in Pakistan oder in Kabul junge Leute sagen würden, also wir bauen jetzt hier eine Disco auf, wir tragen keine Burka mehr, wir tragen keine Bärte mehr, wir halten die Trennung zwischen den Geschlechtern nicht mehr ein. Als Männer tragen wir jetzt nur noch Baseballkappen und lieben vor allem amerikanische und englische Rockmusik. Ungefähr so etwas war das und führen das als die leitende Kultur ein. Das Interessante an diesen Versen 11 bis 15 ist, dass das nicht die Griechen gewesen sind, sondern dass es ein Teil der jüdischen Bevölkerung war, der gesagt hat, wir wollen genauso sein wie die Griechen. Das Buch bezeichnet die als nichtswürdige Menschen und die sagen, unsere eigenen Sitten und Gebräuche, also die Speiseregeln und die Verehrung eines bildlosen Gottes, das hat uns von den anderen Völkern getrennt, ist uns nie bekommen. Wir wollen jetzt genauso werden wie die. Und das hat offenbar in der heiligen Stadt Jerusalem eine gewisse Mehrheit gefunden. Und deswegen werden dann jetzt diese pädagogischen Institutionen eingeführt. In erster Linie das Gymnasium. Also, meine Damen und Herren, das Gymnasium, das kennen wir heute aus schulpolitischen Auseinandersetzungen in den Bundesländern. Ob es also neben dem Gymnasium noch eine Sekundarschule geben soll oder anderes mehr. Der Schultyp Gymnasium ist in Deutschland im frühen 19. Jahrhundert von einem idealistischen Bildungsreformer namens Wilhelm von Humboldt eingeführt worden, und zwar deswegen, weil er glaubte, dass die griechische Kultur und Bildung auch noch für die Deutschen im 19. Jahrhundert maßgeblich sein sollte. Allerdings, im Gymnasium wurde nun weder Grammatik noch Literatur gelernt, sondern im Gymnasium wurde Sport betrieben. Wie ich es Ihnen eben gesagt habe, vom Faustkampf zum Wagenrennen, zum Ringkampf und zum Speer- und Diskuswurf. Allerdings, und das hatte ich angedeutet, nackt. Und es galt als ein Zeichen der Barbarei. Das war nämlich dann, es waren nicht nur die Juden, die sich beschnallten. Wir können beim griechischen Historiker Herodot können wir lesen, dass nicht nur jüdische Knaben an der Vorhaut beschnitten worden sind, sondern dass das Ägypter und andere pagane Völker auch getan hat. Den Griechen galt das als eine Barbarei. Und wenn man von griechischer Kultur sein wollte, also musste man eigentlich eine Vorhaut haben, sonst konnte man sich nicht gut blicken lassen im Gymnasium. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass das eine relativ schmerzhafte Prozedur gewesen ist, es so zu manipulieren, dass es aussähe, als sei man unbeschnitten. Aus der Perspektive gläubiger Juden war das natürlich eine Blasphemie, weil das ja der Abrahamsbund gewesen ist, diese Beschneidung. Also ich deute, und das ist jetzt ein bisschen meine eigenwillige Interpretation, dass dieser Bürgerkrieg, zwischen hellenistisch gesonnenen Juden und klassischen gläubigen Juden, dass dieser Bürgerkrieg unter Einmischung der Griechen auch ein Kulturkampf gewesen ist und auch ein Kampf um, wenn Sie so wollen, die pädagogischen Institutionen. Denn das ist natürlich klar, dass es für Leute, die fromm gewesen sind, eine absolute Gotteslästerung gewesen ist, dass nun ausgerechnet in Jerusalem, in der Stadt des Tempels, des gestalt- und bildlosen Gottes, man schamlose Sportveranstaltungen nackt und gar noch mit sexuellen Verhandlungen abgehalten hat. Das war eine große Belastung, und als ich dann gezeigt hat, das ist auch immer wieder ein eher materialistischer Streitpunkt, dass also die griechischen Unterstützer dieser hellenistischen Juden auch noch eine erhebliche Steuerlast auf die jüdische Bevölkerung gebürdet haben, hat sich da natürlich Widerstand geregt. Der griechische König selbst war dann das, was man vielleicht heute mit einer linken Terminologie als einen Kulturimperialisten bezeichnen würde. Erstes Buch der Makkabäer, Verse 41 bis 45, 46. So dann ließ der König in sein ganzes Reich ein Schreiben ausgehen, dass alle zu einem Volk werden und ein jeder seine besonderen religiösen Gebräuche aufgeben solle. Und alle Völker fügten sich dem Gebot des Königs. Und auch aus Israel fanden viele Gefallen an seiner Religion, opferten den Götzen und entweihten den Sabbat. Da war der persische König Kyros klüger. Der hat gesagt, also ich beherrsche dieses Reich, aber ich lasse denen allen ihre eigene Religion. Der griechische König Antiochos wurde das nicht. Und dann konnte es natürlich nicht ausbleiben, dass das auf erheblichen Widerstand gestoßen ist. Und das war dann der Aufstand der Makkabäer, dem bis heute noch ein, sagen wir mal, zweit- bis drittrangiges jüdisches Fest gilt. Das haben Sie ja vielleicht schon mitgekriegt. Um die Weihnachtszeit wird also nicht nur Weihnachten gefeiert, sondern auch das Chanukka-Fest. In den USA, in Städten mit großer jüdischer Bevölkerung, gibt es jetzt auch schon immer Karten, wo man sich Happy Christmas und Happy Chanukka wünscht. Also das ist einfach so ein schönes Winterfest, das auch Kinder sehr gerne feiern, mit Geschenken. Und dieses Chanukka-Fest erinnert an den Aufstand einer Familie aus einer ländlichen Kleinstadt in der Nähe von Jerusalem, die sich geweigert haben, dem Befehl des Königs nachzukommen, den griechischen Göttern zu opfern. Das wollten sie nicht. Und daraus entsteht dann ein religiöser Aufstand. Die Makkabäerfürsten, die dann nach einem anfänglichen Guerillakrieg und einigen Monaten im Jahr Krieg dann auch Jerusalem sowohl von den syrischen Griechen als auch von den hellenistischen Juden zurückerobern und jetzt ein eigenes Königreich, ein jüdisches Königreich begründen, das Königreich der Makkabäer, das ungefähr 120 Jahre alt geworden ist, ein eigenständiger Staat. Die Sache hatte nur ihre eigene Dialektik, weil nämlich über die Zeit hinweg auch diese makkabäischen Könige, die sich ja eigentlich gegen die griechische Kultur gewandt haben, ihren Verlockungen, wenn Sie so wollen, schließlich zum Opfer gefallen sind, sowohl die Hohepriester als auch die Könige haben dann schließlich griechische Namen angenommen. Und man kann sagen, dass schon damals dieser ganze Tempelkult in theologischer Hinsicht diskreditiert worden ist. Im zweiten Buch der Makkabäer finden Sie dieselbe Geschichte von der Einführung griechischer Sitten noch einmal ein bisschen ausführlicher. Ich darf Ihnen das jetzt auch noch mal aus diesem parallelen Buch der Makkabäer vortragen. Aber vielleicht gibt es bis jetzt nur den Nachfragen, Einwände, Kommentare. Ist soweit klar. Also, gut, dann will ich es nachher selbst nochmal kommentieren. Also jetzt die Parallelgeschichte lautet so. Als aber Seleukos, das ist wieder so ein griechischer Feldherrkönig, mit Tode abgegangen war, und Antiochos, der den Beinamen des Erlauchten führte, die Regierung angetreten hatte, erschlich sich Jason, schon ein griechischer Name, das Oneas Bruder, das hohe Priestertum, indem er dem König, also dem griechischen König, bei einer Unterredung 360 Talente Silbers versprach und von einer anderen Einnahme 80 Talente. Also man wird plötzlich schon das höchste Amt, das in dieser Theokratie zu vergeben war, wird nun plötzlich durch Korruption verkauft. Außerdem macht er sich anheischig, weitere 150 zu verschreiben, falls ihm gestattet würde, dass er sich aus eigener Macht nicht nur eine Ringschule mit einem Übungsplatz für Jünglinge errichte, sondern auch Einwohnern Jerusalems das Bürgerrecht von Antiochia verleihe. Also der bezahlt jetzt Geld, um ein solches Gymnasium einzuführen, und die Anspielung auf die Jünglinge. Platon übrigens war dafür, dass auch Mädchen diese Sportarten vollbringen würden. Ein merkwürdiger früher Feminist. Hier jedenfalls geht es wieder nur um die Jünglinge. Auch dazu wird dem griechischen König Geld angeboten von diesem Hohepriester, der eigentlich keiner war. Und das wird dann auch bewilligt. Vers 10, zweites Buch der Makkabäer, Kapitel 4. Da der König dies bewilligte, führte Jason, sobald er die Herrschaft ergriffen hatte, bei seinen Volksgenossen griechische Sitten ein. Und er schaffte die menschenfreundlichen Vorrechte ab, die den Juden von den Königen durch Vermittlung eines anderen verliehen worden war. Also die Vorrechte waren, dass die Juden nicht dem griechischen Gott Zeus und dem König opfern mussten, weil das gegen ihren Glauben gewesen wäre. Die gesetzmäßigen Einrichtungen hob er auf und ließ gesetzwidrig, das heißt jetzt hier immer gesetzwidrig gegen das jüdische Religionsgesetz, die Tora, und ließ gesetzwidrige neue Bräuche an ihre Stelle treten. Mit Absicht nämlich baute er gerade unter der Burg Jerusalems ein Gymnasium, also diese Sportstätten, die Ringschule, und verleitete die edelsten Jünglinge zum Tragen des griechischen Huts. Eine sehr merkwürdige Formulierung, heißt aber, dass sie gewissermaßen verführt werden, sich von ihrer traditionellen religiösen Kleidung abzuwenden und sich so zu kleiden wie die Griechen. So stark aber steigerte sich die Vorliebe für das Griechentum und der Übertritt zu ausländischem Wesen durch die übermäßige Verruchtheit des gottlosen und unhohepriesterlichen Jason, dass die Priester sich nicht mehr um den Altardienst bekümmerten, sondern mit Verachtung des Tempels und Vernachlässigung der Opfer auf den Ringplatz liefen, um der gesetzwidrigen Aufführung von Kampfspielen nach der Aufforderung zum Scheibenwerfen beizuwählen, also Diskuswerfen, indem sie die vaterländischen, also die althergestammten jüdischen Ehren für nichts achteten, die griechischen Auszeichnungen aber für sehr schön hielten. Darum gerieten sie auch in eine schlimme Lage, denn eben die, deren Sitten sie nacheiferten und denen sie ganz gleich werden wollten, bekamen sie zu Feinden und Peinigern. Es ist ja nichts Geringes, schreibt dieser Autor, wieder die gesetzlichen, die göttlichen Gesetze zu freveln. Zuletzt findet sich's doch. Also, das ist ein typisches Beispiel für das, was wir heute, und darüber kann man dann natürlich diskutieren, als erzwungene oder auch freiwillige Assimilation bezeichnet. Also die Übernahme anderer fremder Bräuche. Und das noch von dem tragenden religiösen Personal. Solche Phänomene, um jetzt nicht immer Beispiel Westen, Islam zu nehmen, hatten sie natürlich auch im europäischen Mittelalter, zum Zeitalter der Reformation, wo dann nun plötzlich katholische Priester gesagt haben, Schluss mit alledem, wir glauben nicht mehr an den Zölibat, wir heiraten. Oder berühmtes Beispiel aus Zürich im 16. Jahrhundert, wo die katholische Fastenzeit gebrochen wurde und also ehemalige Priester öffentlich Wurst gegessen haben in der Fastenzeit. Also man will jetzt einen anderen Lebensstil einführen und das geschieht durch eine Reihe von symbolischen Handlungen und eine ganz andere Kultur. Sie können nachlesen in den Makkabäerbüchern, dass das nur zu weiteren furchtbaren kriegerischen Auseinandersetzungen grausamster Art, und zwar auf beiden Seiten, geführt worden ist. Es gab dann einen Krieg, den Bürgerkrieg zwischen den hellenistischen Juden und den frommen Juden, und da, wo die frommen Juden dann die Oberhand gewonnen haben, wurden zum Teil Familien, die ihre Kinder, also ihre Knaben, Mädchenbeschneidung hat es im Judentum niemals gegeben, nicht beschneiden lassen, die wurden dann zwangsbeschnitten, und also die Griechen und die Hellenisten wiederum haben diejenigen, die nicht dem Zeus opfern wollten, sondern dem Gott Israels treu geblieben sind, gefoltert, und damals entsteht unsere moderne Idee des Märtyrertums. Das können Sie auch hier im zweiten Buch der Makkabäer lesen. Und die Griechen und die Hellenisten hielten es dann für das Wichtigste, diesen Tempel in Jerusalem zu schänden und zu entweihen. Zweites Buch der Makkabäer, Kapitel 6, Verse 1 bis 11. Nicht lange danach sandte der König einen alten Athener. Der sollte die Juden zwingen, dass sie von den väterlichen Gesetzen abfielen und ihren Wandel nicht mehr nach Gottes Gesetzen führten. Da würde ich auch sagen, das muss irgendeine Art Pädagoge gewesen sein, denn man kann sich nicht vorstellen, dass ein einziger alter Mann gewissermaßen die ganze fromme Jerusalemer Bevölkerung dazu zwingen konnte, ihre Bräuche aufzugeben. Auch sollte er den Tempel zu Jerusalem entweihen und ihm den Namen des olympischen Zeus geben. Und dem zu Garizim, das ist nördlich Nablus, heute Palästina, den Namen des gastlichen Zeus, entsprechend der gastfreundlichen Besinnung der Ortsbewohner. Also ein alter Athener, sichtlich eine Gestalt, die dieser attischen Kultur angehört. Schwer erträglich, schreibt unser Autor, und widerwärtig war selbst für den großen Haufen dies Überhandnehmen der Bosheit. Denn der Tempel wurde mit Üppigkeit und wüsten Gelagen erfüllt von den Heiden, die sich mit Buhlerinnen, also Prostituierten, belustigten und sich in den heiligen Vorhöfen mit Weibern einließen und außerdem allerlei, was sich nicht ziemte, hineinbrachten. Der Altar aber wurde mit dem Gesetz zu widerlaufenden ungebührlichen Opfern angefüllt. Weder war eine Sabbatfeier möglich, noch die Beobachtung der väterlichen Feste, und durfte sich einer merken lassen, dass er überhaupt ein Jude sei, sondern man trieb sie mit roher Gewalt alle Monate zum Opferschmaus, wann des Königs Geburtstags gefeiert wurde. Beging man aber das Fest des Bacchus, so wurden sie, die Juden, gezwungen, in Grenzen von Efeu, dem Dionysus zu Ehren, einherzuziehen. Und es erging auch auf des Ptolemäus Anraten ein Befehl an die benachbarten griechischen Städte, dass sie ebenso wieder die Juden verfahren und Opferschmäuse halten. Diejenigen aber, die den Übertritt zum griechischen Wesen ablehnen würden, zu Tode bringen sollten. Und jetzt kommen ziemlich furchtbare Märtyrergeschichten, das erspare ich Ihnen, von denen, die dem widerstanden haben. Also ein Kulturkampf, der mit allen Mitteln geführt wird. Am Ende, das berichtet auch das zweite Buch der Makkabäer, gelingt es dann den religiösen Aufständischen, den Tempel wieder zu reinigen. Und das Chanukka-Fest, das Jüdinnen und Juden heute feiern, und das ist ein beliebtes Kinderfest, das erinnert daran, dass für den heiligen Leuchter kein Olivenöl mehr da gewesen ist, aber da ereignete sich dann ein Wunder, das Fest in Öl, das für einen Tag reichen sollte, reichte für 8 Tage, und das war dann ein Zeichen, dass es also, so schreibt das Buch, Gott ein wohlgefälliges Unternehmen gewesen ist. Die Dialektik der Geschichte wollte es aber, dass auch diese religiösen Aufständischen im Lauf ihrer dynastischen Herrschaft von etwa 100 Jahren dann auch dem griechischen Wesen anheimgefallen sind. Die Geschichte wird dann so weitergehen. Im Jahr 60 vor erobern dann die Römer das Land Israel, das heißt hinfort Judäa. Es wird eine römische Provinz. Der Tempel ist wiederhergestellt, größter Wallfahrtsort der damaligen Zeit. Und auch das ist ein Land, in dem dann unterschiedliche Deutungen der jüdischen Religion vorherrschen. Und es gibt auch griechische Einflüsse. Es gibt umherziehende Lehrer. Wir sind wieder bei der Pädagogik. Und das wird dann das Thema der nächsten Woche sein, die neutestamentlichen Schriften. In gewisser Weise ist Jesus von Nazareth, wenn man ihn historisch ansieht und soweit man über ihn historisch etwas wissen kann, so ein umherziehender Wanderlehrer und Wanderheiler gewesen. Aber das nächste Woche. Nun will ich nochmal sehen, ob Sie dazu jetzt noch Fragen oder Kommentare haben. Sonst würde ich dem gerne nochmal eine abschließende Deutung geben. Ja. Chanukka. Chanukka heißt so viel wie Lichtweihfest. Nee, anders. Nach dem Bürgerkrieg siegen die Makkabäer. Ja. Der Sieg drückt sich darin aus, dass sie den entweihten Tempel wiedergeweiht haben und das ist die Wundergeschichte, dieses eine Fässchen Öl für den heiligen Leuchter 8 Tage lang hält, so dass man dann wieder Nachschub hatte, um das weiter brennen zu lassen. Ungefähr 100, 120 Jahre. Und jetzt sehen Sie, dass Sie hier zwei entgegengesetzte Bildungskonzeptionen und pädagogische Konzeptionen haben. Das, was wir aus der Bibel kennengelernt haben, war, dass jedenfalls biblisch gesehen es um eine enge Beziehung zwischen den Generationen gegangen ist. Du sollst Vater und Mutter ehren. dass es um ein Lernen der göttlichen Weisungen gegangen ist, dass es darum ging, die göttliche Weisung, die Tora, die Schrift zu studieren, weswegen das von allem Anfang an eine literale Kultur gewesen ist, eine Kultur, die wir vielleicht heute auch als eine Art Schamkultur bezeichnen würden, wo jedenfalls Sexualität relativ streng geregelt gewesen ist und wo unter diesem Primat, und das war ja eine ungeheure Erfindung der damaligen Zeit, eines einzigen und bildlosen Gottes, es jedenfalls damals auch keine besondere Ausdrucksweise von bildender Kunst geben konnte. Also du sollst hier kein Bild machen, ist ja eines der wesentlichen Gebote. Und das gerät jetzt in Konfrontation und in Kontakt mit dieser griechischen Kultur, in der es natürlich auch Weisungen gab, aber in dem es weiter mehrere Götter gegeben hat und die vor allem eine durchaus andere Auffassung von Leiblichkeit hatte, was sich jetzt nicht nur auf die Sexualität, zumal die Homosexualität bezog, sondern auch einfach um den Kult des Leibes, wie er sich in dieser pädagogischen Institution Gymnasium niedergeschlagen hat. Das alles hat sich dann auch verbunden mit einem religionspolitischen Herrschaftsanspruch. Man sagt ja immer, dass im Unterschied zu diesen grausamen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, die Heiden mit ihrer Vielzahl von Göttern so ungeheuer tolerant gewesen seien. Mindestens dem Buch der Makkabäer können Sie entnehmen, dass das in keiner Weise der Fall gewesen ist. Jedenfalls nicht notwendig. Dieser griechische König will nun alle Bewohner des Landes Israel dazu zwingen, seinem olympischen Zeus zu opfern. Der Gegenschlag der Makkabäer war dann, dass sie alle Leute, die vormals sich der griechischen Religion zugewandt haben, auch wieder mit einer gewissen Gewaltsamkeit zum jüdischen Glauben gebracht haben. Aber das sind, wie gesagt, nur die politischen Begleiterscheinungen. Was mich daran interessiert ist, sind diese unterschiedlichen Kulturen, diese unterschiedlichen Konzeptionen. Und wenn Sie es auf ein Schlagwort gebracht haben wollen, hier das Gymnasium mit seiner Leiblichkeit, der Verbindung von Geist und Schönheit und Sinnlichkeit und auf der anderen Seite die Tora-Akademie, wo man lernt und schreibt und die heiligen Schriften interpretiert. So etwas Ähnliches gab es auch bei den Griechen, aber das sind jetzt, wenn es vielleicht auch ein bisschen starr entgegengesetzt ist, die beiden Pole zweier verschiedener Kulturen, die sich im zweiten Jahrhundert vor der Zeitrechnung treffen, miteinander in Konflikt geraten und wir werden sehen, was sie wechselseitig voneinander bekommen haben. Meine Deutungsperspektive ist, wird unter christlichen Theologen stark bestritten, ich glaube es aber schon, dass letzten Endes die christliche Religion eine Synthese aus dieser griechischen Kultur und aus dem Judentum ist, dass aber im rabbinischen Judentum, über das wir noch sprechen werden, doch auch mehr von diesen griechisch-philosophischen Bestandteilen, ich habe Platon genannt, enthalten sind, als gemeinhin bekannt ist. Ja, also wie gesagt, so viel für heute und da ich mich jetzt auch zu so einem religionspolitischen Ereignis dann begeben muss, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.